Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Ich bin Didi von den Kurswechslern und ich spreche heute über das Thema Wettbewerbsfähigkeit. Und das mache ich nicht alleine, sondern es gibt einen Gesprächspartner, einen externen Gast, Karl-Georg Issing. Karl-Georg Issing ist Vorstand der Stiftung Waldheim, eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Und wir sind mitten in einem Projekt in der Stiftung Waldheim und wir reden über das Thema Wettbewerbsfähigkeit in eben genau diesem konkreten Fall. Das heißt, Herr Issing wird beschreiben, wie sein Marktumfeld heute aussieht, wie es sich verändert, wie antizipiert wird, dass es sich in Zukunft noch weiter verändern wird und weshalb genau diese Veränderungen Anlass gegeben haben, einen OE-Prozess zu starten. Wir gucken ganz kurz rein und beschreiben auch, wo wir da gerade stehen und wie es weitergehen wird und freuen uns jetzt auf eine neue Episode. Viel Spaß!
Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Ja, Herr Issing, recht herzlich willkommen hier in unserem Podcast. Wir starten obligatorisch gerne mit einer kurzen Vorstellung. Erzählen Sie ganz kurz ein bisschen was über sich. Wo kommen Sie her? Was machen Sie? Was haben Sie vor Ihrem Leben in der Stiftung Waldheim getan? Bitteschön.
Ja, hallo und moin. Mein Name ist Karl-Georg Issing. Herr Jenger sagte gerade, Vorstand der Stiftung Waldheim. Wir sitzen hier in Bremen, da habe ich auch einige Jahre gewohnt. Zuvor habe ich aber in Nordrhein-Westfalen gewohnt, nähe Münster, habe eine kaufmännische Ausbildung dort gemacht und bin dann anschließend ins Ruhrgebiet gegangen, um Heil- und Sonderpädagogik zu studieren. Heute bin ich Vorstand der Stiftung, 60 Jahre, und freue mich, hier an diesem Podcast beteiligt zu sein.
Sie sind 60 Jahre alt, noch nicht 60 Jahre Vorstand. Das ist, glaube ich,
Habe ich das gesagt?
Sie haben gesagt, genau, 60 Jahre. Es hörte sich so an, als wären Sie seit 60 Jahren. Das glaube ich nicht.
Nein, 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 nein. Ich
Nee.
bin 60 Jahre. Entschuldigung,
Ja, und wie lange sind Sie Vorstand schon in dem Unternehmen?
seit 2007, also sprich 17 Jahre.
Ja, also auch eine
Oder
ganze
bald
Zeit.
18, ja.
Und direkt als Vorstand eingestiegen auch in das Unternehmen oder
Ich
vorher?
bin als Vorstand in das Unternehmen eingestiegen, war zuvor aber auch in der Eingliederungshilfe schon tätig, hatte dort verschiedene Arbeitgeber, hier einen Arbeitgeber in Bremen, dann die Lebenshilfe Sieke im Landkreis Diepholz und bin dann im Jahre 2007 rübergekommen zur Stiftung Waldheim nach Klovenhagen.
Genau, also schon eine ganze Zeit in der Branche und auch eine ganze Zeit in dem Unternehmen unterwegs. Von daher ist es schön, dass wir über Wettbewerbsfähigkeit reden, wenn Sie schon so lange Zeit auch den Markt und den Wettbewerb aus verschiedenen Perspektiven beobachtet haben. Wenn wir jetzt einsteigen in das Thema Wettbewerbsfähigkeit, was ist denn im Kontext Ihres Unternehmens, im Kontext der Stiftung Waldheim, wenn Sie Wettbewerbsfähigkeit hören, was bedeutet das konkret für Sie? Was verbinden Sie damit?
Gut, Wettbewerb richtet sich ja immer auf einen Markt aus. Vielleicht muss man erstmal verstehen, wie sieht der Markt in der Eingliederungshilfe, sprich in den Hilfen für Menschen mit Beeinträchtigungen aus. Wir haben natürlich die Kunden, das heißt die Menschen mit Beeinträchtigungen selber. Sie sind aber letztendlich nur eine Anforderung, die wir im Markt haben. Wir haben dann aber auch die sogenannten Leistungsträger, das heißt also in der Regel Sozialämter, die unsere Leistungen finanzieren. Und Wettbewerb bedeutet für uns, und das im zunehmenden Maße natürlich auch, dass wir Mitarbeiter haben, die wir auch zukünftig brauchen, damit wir unsere Leistungen in einer guten Qualität erbringen können. Und somit ist Wettbewerb letztendlich eine dreifache Anforderung an uns und natürlich auch ein sich abgrenzen von anderen Organisationen, von anderen Unternehmen, die ebenfalls in der Sozialwirtschaft im Bereich der Eingliederungshilfe tätig sind.
Sie sind jetzt im Landkreis Verden ansässig. Wenn man so das Einzugsgebiet sich anguckt, wie groß ist da der Wettbewerb? Wie dicht ist der Markt sozusagen?
Also wir haben zunächst mal prioritär ein regionales Einzugsfeld. Das heißt also der Landkreis Verden, die Landkreise drumherum. Ich nenne sie jetzt nicht alle hin bis zur Stadt Bremen. Wir haben aber auch eine Situation, wir sind schon auch ein Anbieter von für Hilfen für Menschen mit höheren Hilfebedarfen. Und da kann man letztendlich sagen, dass wir auch landesweit Nachfrage haben, bis hin in manchen Fällen und in letzter Zeit gar nicht so selten auch bundesweit.
Hm. Und die bundesweiten Anfragen, woher rühren die? Weil die Plätze rar sind oder weil sie so spezialisiert sind mit bestimmten Angeboten? Was ist da der Treiber?
Wir sind, ich würde nicht sagen, dass wir da wirklich spezialisiert sind, sondern wir haben eine Tradition als ehemalige Komplexeinrichtung, dass wir uns letztendlich auch mit den Hilfen für Menschen, dass wir da viel Erfahrung haben in den Hilfen für Menschen mit höheren Hilfebedarfen. Ich merke einfach, dass genau diese Menschen zunehmend Schwierigkeiten haben, Angebote, Unterstützungsangebote, Wohnangebote zu finden. Und von daher öffnet sich der Raum immer weiter, in denen Familien, manchmal auch Sozialämter letztendlich Möglichkeiten der Versorgung oder Wohnplätze suchen.
Mm. Okay, ja, spannend. Also ich versuche mich gerade hineinzuversetzen in die Situation, wenn ich jemanden unterbringen möchte und ja, ich lebe in München und gucke bis hin in den Norden, in den Landkreis Verden, um da einen Platz zu finden, was dann scheinbar auch nicht einfach ist, da ja, da irgendwo fündig zu werden. Und die Entfernung sozusagen spielt ja auch eine Rolle, wenn ich den oder diejenige gerne besuchen möchte. Also ich habe es immer sehr regional eingeschätzt, aber dann hat sich da auch viel getan wahrscheinlich.
Es ist nicht die Traumvorstellung von Familien, die weiter weg sind, ihre Kinder so fern vom Zuhause untergebracht zu wissen. Aber manche Familien sehen sich da einfach in der Veranlassung deswegen, weil sie familiär einfach solche Überforderungssituationen mitunter auch erleben und da einfach nach einer Lösung suchen. Und sicherlich das aus Perspektive eines Menschen, der in Münster wohnt, nicht ideal ist, dann letztendlich 150, 200 Kilometer entfernt eine Versorgungsmöglichkeit für sein Kind zu gewinnen.
Mhm. Ja, genau. Ist generell eine Sondersituation, die dann nochmal on top wieder bisschen an Komplexität gewinnt, wenn man da regional nicht fündig wird und dann doch ein bisschen weiter über die eigenen lokalen Grenzen hinaus gucken muss. Jetzt haben wir so ein bisschen über den Wettbewerb gesprochen. Es ist ja kein Zufall, dass wir hier sitzen. Ich habe es vorhin im Intro ja gesagt, dass wir aktuell auch gemeinsam in einem Projekt sind und wir sie in der Organisationsentwicklung unterstützen. Und ein Anlass ist ja häufig auch generell das Thema Marktumfeld. Also wir reden da sehr häufig drüber, dass sich die Marktumfelder in unterschiedlichen Branchen aktuell sehr schnell bewegen und da eine sehr hohe Dynamik vorherrscht und das häufig auch Anlass ist, bestimmte Dinge anders zu machen. Immer völlig unterschiedlich, in jeder Branche unterschiedlich, in jedem Unternehmen unterschiedlich. Welche Beobachtungen haben Sie denn in Ihrem Marktumfeld gemacht, wo Sie irgendwann auf die Idee gekommen ist oder wo der Gedanke gereift ist, dass Sie an sich arbeiten müssen, so würde ich es mal formulieren?
Also wie gesagt, wir stehen Anforderungen gegenüber und in erster Linie sind das die Anforderungen von Seiten der Kunden und wir merken einfach, dass sich ja Bilder, Behinderungsbilder oder die Beeinträchtigung von Menschen mit einer Behinderung relativ stark verändern. Wir sehen zunehmend höhere Hilfebedarfe. Wir sehen zunehmend Hilfebedarfe, die nicht nur im Sinne der körperlichen Pflege zu verstehen sind, sondern vor allen Dingen auch im Sinne der Unterstützung im Bereich sozial-emotionales Verhalten. Und wir haben letztendlich eine Situation, wir sind eine Einrichtung, die es seit 1932 gibt, wo es auch einige Menschen gibt, die älter sind. Die Alterungsprozesse selber letztendlich zu betrachten, ist dabei etwas Wichtiges, genauso bei den etablierten Menschen, die bei uns wohnen. Aber es sind letztendlich auch die Behinderungsbilder, die neu auf uns zukommen, wenn wir Anfragen haben. Sich daraufhin auszurichten, sich daraufhin einzustellen, das ist sicherlich etwas, was wir in diesem Prozess auch mitbedenken wollen.
Mhm. Genau, das heißt, die Krankheitsbilder oder die Behinderungsbilder haben sich da ein Stück weit verändert. Können Sie da Gründe benennen? Also warum ist das so? Also was verändert sich in der Gesellschaft? Was führt dazu, dass sich diese Diagnosen letztendlich auch verändern? Ich höre immer wieder das Wort Doppeldiagnosen ist so ein Stichwort und einfach auch Menschen mit Behinderung wie der eine oder andere das vielleicht aus dem Alltag auch kennt, Down-Syndrom, Trisomie 21, das ist ja ein bekanntes oder gesellschaftlich immer wieder häufig vorkommendes Bild sozusagen oder was Leuten in den Kopf schießt, wenn man an Menschen mit Behinderung denkt. Können Sie das konkret beschreiben, was sich da verändert?
Also ich kann Ihnen konkret beschreiben, ich will mal ein Bild nennen, der eine Behinderungsform nennen. Das Thema Autismus ist ein Thema, was stark im Aufwachsen ist. Ich kann Ihnen aber nicht genau sagen, warum. Da rätseln auch Experten drüber, warum das letztendlich so ist. Wir haben verstärkt es einfach damit zu tun, dass Menschen mit Behinderung auch in Demenzprozesse letztendlich kommen. Das hat damit zu tun, dass wir dass wir einfach einen größeren Anteil behinderter Menschen im Alter bei uns haben. Und so sind es interne und externe Anforderungen, die sich letztendlich verändern.
Mhm. Genau, und darauf gilt es sich einzustellen und ein Stück weit darauf vorbereitet zu sein. Das ist letztendlich auch ein Grund gewesen, weshalb wir ins Gespräch gekommen sind. Und jetzt vielleicht so ein Stück weit die Überleitung. Jetzt haben wir über Wettbewerb und über Markt gesprochen. Und es ist ja in unserer Zusammenarbeit gemündet unter der Überschrift Organisationsentwicklung, dass wir gemeinsam mit Ihnen daran arbeiten, diese sich verändernden Marktbedingungen, unter anderem die sich verändernden Marktbedingungen, zu übersetzen in, was ist denn dann die Konsequenz nach innen gerichtet, wie müssen wir uns da aufstellen, damit wir diesen anderen, den sich verändernden Marktbedingungen gerecht werden. Wie ist es denn bei Ihnen damals passiert? Also Sie haben sich ja ein Stück weit damit auseinandergesetzt, Sie haben irgendwie ein Gespür dafür bekommen, dass sich da Dinge verändern. Wie sind Sie damals auf das Thema Organisationsentwicklung gekommen? Wie haben Sie den Link hergestellt zwischen dem, was da so passiert, was Sie wahrnehmen und was dann ja schon Richtung einer Lösungsorientierung dann geht, wenn Sie über Organisationsentwicklung sprechen? Wie ist das damals passiert?
Also es sind ja nicht nur veränderte Marktbedingungen, die uns dazu gebracht haben. Die waren es auch, weil wir letztendlich veränderte Marktbedingungen bringen auch immer Anforderungen mit sich in Richtung der Mitarbeitenden, in Richtung Mitarbeiterentwicklung. Aber mit der Mitarbeiterentwicklung muss sich auch eine Einrichtung letztendlich weiterentwickeln, damit die Strukturen letztendlich dann auch bezogen auf die zukünftigen Anforderungen passend sind. Das war sicherlich ein Punkt, der mir da im Kopf war. Aber es sind auch andere Punkte gewesen. Einfach mal, ich glaube, dass es einfach gut ist, auch eine Organisation in bestimmten Zeitabständen von außen betrachten zu lassen, drauf gucken zu lassen, wie funktioniert es eigentlich, wo sind Prozesse, die nicht gut laufen, wo ist Kommunikation, die womöglich nicht gut läuft, weil man intern natürlich auch immer in der Gefahr ist, diese Dinge irgendwann zu übersehen, weil man sie so weit selbstverständlich sieht. Auf der anderen Seite Mitarbeiter, vielleicht auch insbesondere Mitarbeiter der jüngeren Generation dann sagen, okay, also wir haben da andere Vorstellungen, wir haben da eine neue Denke vielleicht auch und das letztendlich in Abgleich zu bringen, in diesem Prozess, den ich wirklich als evolutionären Prozess verstehe, das ist mir einfach wichtig darin, dass die Stabilität im Unternehmen da bleibt. Aber diese Themen zu behandeln, letztendlich unter Beibehaltung der Stabilität im Sinne einer Evolution der Einrichtung, das ist das, was letztendlich mir da wichtig war.
Und können Sie Ihr persönliches vorrangiges Ziel benennen, was Sie mit dem jetzt angestoßenen Prozess. Wir gehen da gleich nochmal drauf ein, wie wir den Prozess gestartet haben und was wie da so aussieht. Was ist so Ihr vorrangiges Ziel? Was würden Sie oben drüber schreiben über die Gesamtinitiative?
Naja, als wir uns das erste Mal gesehen haben, habe ich gesagt, Mensch, ich möchte einfach, dass diese Organisation zukunftsfähig ist. Und ich glaube, das ist das Wort, was wirklich da drüber steht, Zukunftsfähigkeit für die Organisation zu schaffen. Und in einer Situation, wo wir keine Not haben, wo nichts brennt, letztendlich zu überlegen, aus der Gegenwart, wie gestalten wir die Zukunft, ohne dass die Gegenwart wirklich brennt oder drückt, sondern tatsächlich wir die Chance haben, diese Zukunft zu gestalten, ohne problemgetrieben zu sein.
Und ich glaube, wir haben es zu Beginn gar nicht gesagt, wir reden ja auch nicht über ein kleines Unternehmen. Also das Unternehmen ist recht groß, über 600 Mitarbeitende, die an verschiedenen Standorten tätig sind und auch verschiedene Facetten der Betreuung ja auch abdeckt, ne? Vom Wohnen bis über die Tagesförderung, über die Werkstätten, wo Menschen, die auch bei Ihnen wohnen, eben auch arbeiten können. Also es sind ziemlich viele Facetten, die da eine Rolle spielen. Und jede einzelne Komponente, die ich gerade so genannt habe, hat ja auch andere Anforderungen zu erfüllen an den Markt oder an den Kunden, was sich dann ja in der Komplexität darstellt, wenn wir darüber reden, wie verändert sich der Markt. Das ist halt nicht der eine Klient oder der eine Kunde oder das eine Bedürfnis, sondern das ist sehr facettenreich, ne? Und darum auch
das nicht ist genau ein kleines Thema. Die Größe macht natürlich dort auch die Komplexität des Systems aus. Neben dem, was Sie genannt haben, wir haben auch ambulante Bereiche, wir haben eine Schule, da gehört wirklich einiges zu und im Verbund mit zwei weiteren Unternehmen sind es auch 900 Mitarbeiter, die da letztendlich tätig sind. Ja, das ist schon und mindestens ebenso viele Menschen mit ihren unterschiedlichsten Bedarfen, die tagtäglich ihr Leben bei uns gestalten, die den Alltag bei uns erleben und den natürlich auch ja zufrieden erleben sollen.
Ja, ja. Jetzt nochmal zurück auf das Thema des UE-Prozesses geguckt. Was war denn so Ihr, oder gab es überhaupt ein Fokusthema, wo Sie gesagt haben, da will ich eigentlich als erstes ran oder da habe ich irgendwie das Gefühl, dass da so ein bisschen der Hase im Pfeffer liegt in Bezug auf, da ist ein Problemherd auszumachen. Also haben Sie Strukturthemen im Kopf gehabt, haben Sie das Thema Unternehmenskultur im Auge gehabt oder waren es Führungsthemen oder Innovationskraft oder was waren so die Stichworte, die Sie mit denen Sie sich umgeben haben, als Sie sich mit dem Thema gewidmet haben?
Also vielleicht muss man dazu noch sagen, wir sind ein Unternehmen, was sich in den letzten Jahren deutlich verändert hat. Nicht nur, dass wir deutlich an Größe gewonnen haben, sondern wir sind auch wesentlich dezentraler, über alles letztendlich in drei Landkreisen tätig. Und diese Veränderung, die sich in den letzten Jahren letztendlich auch aus Anforderungen, wir haben das Unternehmen weiterentwickelt, weil letztendlich der Markt das von uns so gefordert hat, die Kundeninteressen da einfach bedient werden sollten auch. Und wir sind an einem Punkt gewesen, wo man sagt, okay, wir haben in den letzten Jahren viel Veränderung gehabt. Jetzt braucht es einen Moment der Konsolidierung, einen Moment des Draufschauens. Und es ist so, ich kann gar nicht sagen, dieses war das prioritäre Thema. Das Thema Struktur, auch im Sinne von Aufbaustruktur, war sicherlich ein wichtiges Thema. Aber natürlich auch die Kultur im Unternehmen oder Dinge, die ich sag mal, die Mitarbeiterzufriedenheit betreffen, weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind letztendlich ein relativ wichtiger Marktfaktor zunehmend geworden, weil wir insbesondere im Bereich der Fachkräfte da schon auch unsere Aufgaben für uns haben. Und letztendlich eine relativ schnell gewachsene Organisation zu restrukturieren und dabei die Mitarbeiterinteressen im Fokus und im Blick zu behalten, das war, glaube ich, das Initial, also der Auslöser dafür.
Wenn Sie es gerade ansprechen, Sie haben es als Mitarbeitendenmarkt bezeichnet. Wie verändert sich das denn da? Also ich weiß jetzt aus der Zusammenarbeit, dass auch viel mit Quereinsteigern gearbeitet wird, also Fachkräfte und Quereinsteiger dann gemeinsam in der Betreuung auch zusammenarbeiten und am Menschen gemeinsam dann ihre Arbeit tun. Ist das ein Problem oder eine Bewegung, wo Sie sagen, es sind nicht mehr so viele Menschen, die Interesse haben im sozialen Bereich und im Speziellen als Heilerziehungspfleger tätig zu sein? Also nimmt das ab generell oder wie verhält sich das?
Also uns geht es da nicht anders als anderen Branchen, dass letztendlich das Gewinnen von Fachkräften über Ausbildung für die Zukunft schon eine Herausforderung ist. Ich merke aber, dass wir da auch eine Wellenbewegung haben. Also ich nehme sehr positiv wahr, dass wir jetzt gerade zum 1.8., 1.9. ziemlich viele neue Auszubildende für uns gewonnen haben, knapp 30 an der Zahl. Das ist wirklich eine tolle Größe. Aber ich weiß, dass das Gewinnen von Auszubildenden, also wir haben häufig auch recherchiert, okay, was sind die besten Werbefaktoren für eine Mitarbeit bei uns. Und neben dem, dass wir natürlich in der digitalen Welt da bestmöglich unterwegs sein wollen, es ist auch immer noch die Mund-zu-Mund-Propaganda. Es ist immer noch letztendlich der Hinweis darauf, Mensch, das ist ein guter Arbeitgeber. Das heißt also, den Ruf eines guten Arbeitgebers zu haben, ist eine unbedingte Voraussetzung dafür, dass sie letztendlich auch Mitarbeitende gewinnen. Nichtsdestotrotz ist das so, dass wir einfach auch eine Mitarbeiter-Demografie vor uns haben, wo wir auch relativ viele Menschen aus der Boomer-Generation an Bord haben, viele Fachkräfte, viele erfahrene Fachkräfte, und die wollen über die nächsten Jahre ersetzt werden. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema auch in Richtung Zukunftssicherung des Unternehmens. Mhm. Also von daher, es hat damit auch letztendlich Mitarbeiterzufriedenheit, Kultur. Aber um das alles in einen guten Lauf zu bringen, braucht es auch ein Nachdenken über Strukturen, in denen letztendlich auch ein gutes Miteinander letztendlich funktionieren kann. Und und ich finde, das ist in unserer Branche ganz besonders wichtig, wo man auch das Gefühl hat, dass man eine berufliche Heimat gefunden hat, in der man zufrieden ist, in der man gerne arbeitet, weil nur mit diesem Gefühl, das muss ausstrahlen, letztendlich in die einzelnen Arbeitsbereiche rein, damit letztendlich auch die Menschen mit Beeinträchtigung dort das Gefühl haben, ein gutes Zuhause zu haben.
Mhm. Wir haben uns, glaube ich, auch schon mal drüber unterhalten. Ich komme gerade drauf, weil wir an dem Thema jetzt gerade vorbeikommen. Ein großer Motivator, einer der Top-Motivatoren ist ja auch das Thema Sinnstiftung. Also wenn ich das Gefühl habe, sinnstiftende Arbeit zu tun, dann ist das ein intrinsischer Motivationsfaktor, der einfach im Vordergrund steht. Und ich hatte irgendwann mal Ihnen gegenüber auch die saloppe Annahme getroffen, das muss bei Ihnen ja bombenmäßig sein. Das hab ich mir so vorgestellt, und um es vorwegzunehmen, Sie haben es ein Stück weit negiert, das finde ich spannend nochmal anzusprechen, wo ich gesagt habe, das ist ja mega, also einen sinnstifteren Job gibt es ja kaum, weil ich einfach direkt am Kunden arbeite, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem Kunden arbeite und einfach den Effekt meiner Arbeit sehe. Der soziale Charakter, der da eine Rolle spielt, wo ich die Annahme getroffen habe, jeder, der bei Ihnen anfängt zu arbeiten, der Hauptgrund ist genau der, dass er bei Ihnen anfängt, weil er diese hohe Sinnhaftigkeit einfach erkennt. Das hatten Sie ein Stück weit anders eingeschätzt. Das finde ich ganz spannend.
Die Anfangsmotivation, etwas Sinnvolles zu tun, das höre ich gerade bei Menschen, die bislang in anderen Branchen gearbeitet haben, relativ häufig. Die wollen einfach etwas machen, wo sie das Gefühl haben, mein Arbeitsleben soll auch geprägt sein durch etwas, wo ich etwas bewege, wo ich letztendlich auch weiß, wofür ich arbeite. Ich habe das noch nicht negiert, sondern ein bisschen eingeschränkt, weil die Arbeit in der Eingliederungshilfe, die Arbeit mit beeinträchtigten Menschen, ist durchaus auch eine Arbeit, die anspruchsvoll ist. Ja. Und das wird häufig unterschätzt. Und von daher ist es nicht nur ich überspitze mal, sinnstiftende Romantik, sondern das ist auch ein Arbeitsplatz, der Anforderungen mit sich bringt und damit auch wir gefordert sind, Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, diesen Anforderungen zu entsprechen, und zwar in einem wirklich langen Prozess, in einem berufsbegleitenden Prozess, der bedeutsam ist und der vor allen Dingen dann bedeutsam ist, wenn sich die Marktveränderung, wie ich sie genannt habe, veränderte Veränderungsbilder, Mitarbeiter, die einfach genauer gucken, was erwartet mich bei meinem Arbeitgeber, dazu bestehen.
Mhm. Genau, und ein Stück weit versuche ich gerade den Bogen nochmal zu schlagen, zurück zu dem, was wir gemeinsam vorhaben bei Ihnen im Unternehmen, also den UE-Prozess zu starten und an vielen Dingen, die wir gerade so genannt haben und gestriffen haben, auch gemeinsam arbeiten wollen. Wir sind ja gestartet in einen UE-Prozess, der ja jetzt, würde ich sagen, erst so richtig losgeht, und trotz dessen arbeiten wir schon ein paar Monate zusammen. Also es ist schon viel Arbeit reingeflossen. Vielleicht mögen Sie mal einen Aufschlag machen, wie fühlt sich das so an bis hierher vom Start, bis da, wo wir gerade so sind. Wie ist da so Ihr Blick auf den Prozess, den wir gemeinsam gestartet haben?
Also ich habe zu Anfang wahrgenommen, dass das Thema Organisationsentwicklung in der breiten Mitarbeiterschaft erstmal nicht so richtig eingeordnet werden konnte. Wir haben gemeinsam erlebt, dass zum Beispiel in einer Interviewphase, die wir hatten, erst nur tatsächlich etwas zögerlich sich die Mitarbeiter gemeldet haben, und merke einfach, dass über den OE-Prozess, der ja auch eine gewisse Größe, zumindest was die Mitarbeiterbeteiligung angeht, erreicht hat, merke ich einfach, dass es eine Aktivierung im Unternehmen gibt zu diesen Themen, zu diesen Zukunftsthemen, und auch ein hohes Interesse und eine hohe Bereitschaft, daran mitzuarbeiten. Und das nehme ich erstmal sehr positiv wahr, weil es uns in die Lage versetzt, mal wieder einen gemeinsamen Blick auf das Unternehmen zu gewinnen.
Mhm. Ja, das hat, also es ist ja, kommt durchaus häufiger vor, dass wir mit so einer, Sie haben es gerade gesagt, Interviewphase starten. Das heißt, wir haben wir haben einen großen Aufruf gestartet sozusagen, und Sie mit Ihrer internen Unternehmenskommunikation bekannt gegeben, dass wir jetzt in diesen Prozess reinstarten, und haben ein Stück weit zur Freiwilligkeit, nicht ein Stück weit, also wir haben zur Freiwilligkeit aufgerufen, wer möchte sich beteiligen und an den Interviews teilnehmen, und das finde ich immer eine sehr spannende Phase, also jetzt rein für mich persönlich nochmal einzutauchen in die Thematik, in die jeweilige Branche, in die Problematik, aber auch in die Dinge, die gut laufen. Und das ist ja auch immer wichtig zu betonen. Wir wollen ja nicht per se einfach Dinge verändern, sondern es laufen viele Dinge gut, die wir auch beibehalten sollten. Und das auch zu hören, ist immer eine spannende Phase. Und aus diesen Interview-Ergebnissen heraus haben wir in verschiedenen Workshop-Formaten, in unterschiedlichen Runden, also unsere oder beziehungsweise vielmehr Ihre Erfolgsfaktoren für die Stiftung Waldheim herausgeschält, wo wir priorisiert haben und jetzt unsere vier Top-Themen haben, an denen wir arbeiten. Unsere drei Top-Themen sind es, an denen wir gerade arbeiten. Und da auch wiederum den Aufruf gestartet haben, wer möchte sich gerne beteiligen, um an diesen Themen mitzuarbeiten. Und das ist auch ein schöner Moment, finde ich, immer in solchen Prozessen, wenn diese Aufbruchstimmung förmlich greifbar wird und man einfach merkt, wie interessant und verlockend das auch für die Leute ist, sich in so einem Prozess interdisziplinär mit anderen Leuten gemeinsam zu beteiligen, das eigene Unternehmen weiterzuentwickeln. Ist das auch Ihr Gefühl, und ist das neu und anders in der Stiftung Waldheim, oder wie schätzen Sie das ein?
Also ich glaube schon, dass, wie gesagt, dieses Aufwachsen von Bereitschaft mitzuarbeiten, werte ich sehr positiv. Und ich glaube, aus Blick der Organisation geht es mir nicht nur darum, es geht natürlich darum, letztendlich auch Ergebnisse zu produzieren, Anregungen zu bekommen für die Weiterentwicklung des Unternehmens. Was ich aber genauso gerne sehe, ist, wenn ich in die einzelnen Arbeitsgruppen reinblicke, dass da auch ein Befähigungsprozess letztendlich mit einhergeht, die Befähigung letztendlich auch für die Zukunft oder eine erweiterte Befähigung letztendlich für die Zukunft auch Themen zu bearbeiten. Und das ist mir mindestens, das ist mir auch wichtig. Natürlich sind Ergebnisse wichtig, aber auch die Prozesskompetenz zu erhöhen bei Mitarbeitenden, das ist schon auch etwas sehr, sehr Gutes.
Ja, und mein Gefühl ist, also die Kolleginnen und Kollegen lassen sich darauf ein, und das ist nicht nur, was die Fachlichkeit angeht, interdisziplinär, sondern auch, was die Altersstruktur angeht. Also wir haben Leute ja auch dabei, die wirklich kurz vor der Rente stehen und sagen, ich möchte schon nochmal mitgeben, was hier in den letzten Jahren passiert ist, was sich bewährt hat, und ja, einfach eine Empfehlung aussprechen, wie die Person sich das dann im Einzelnen vorstellt, wie es denn vorangehen kann, wenn sie eben nicht mehr dabei ist. Und die Kombination mit vielen jungen Menschen, die sich da gerade auch beteiligen, finde ich einfach ja, super fruchtbar und gibt mir erstmal ein gutes Gefühl, dass wir da gute Ergebnisse erzielen. Wie ist es denn für Sie? Wir würden jetzt ein bisschen Richtung Landeanflug starten und mal so einen kleinen Ausblick wagen, vielleicht auch, was den Prozess angeht. Worauf freuen Sie sich da am meisten? Was ist so, ja, wenn Sie sich vorstellen, was in einer gewissen Zeit da sein soll, oder auch auf den Prozess geguckt, auf das Ergebnis, was ist so das, wo Sie sich am meisten drauf freuen, wenn Sie in die Zukunft gucken?
Also, wo ich mich drauf freue, ist letztendlich, auch wenn es noch abstrakt ist, das Gefühl, ja, eine Organisation, an einer Organisation auch zum Ende des Arbeitslebens mitgewirkt zu haben, die einfach über viele Jahre dann den Zukunftsanforderungen noch gewachsen ist. Das ist mir sehr wichtig, und ja, ich freue mich auch darüber, dass womöglich auch generationsübergreifend letztendlich ja, Menschen zusammengewachsen sind.
Mhm. Und von der anderen Seite geguckt, wovor haben Sie den größten Respekt, was noch so vor uns liegt?
Es ist natürlich so, wir sind im Moment in einer Aufbruchphase, die irgendwann auch zu Ergebnissen führt. Von diesen Ergebnissen werden Veränderungsprozesse letztendlich ausgehen, und das ist natürlich schon etwas, wo ich Respekt vor habe. Wie gelingt diese Veränderung in einem sehr traditionsreichen Unternehmen? Wie kommen wir letztendlich mit diesen Veränderungen zurecht? Fühlen sich die Mitarbeiter, die schon viele Jahre, manchmal Jahrzehnte, also ich habe demnächst eine Jubiläumsfeier, wo Mitarbeiter 40, 45-jährige oder 45-jährige Betriebsjubiläen haben. Mhm. Und auch die älteren Mitarbeiter müssen sich ja in diesem Unternehmen noch zurechtfinden und auch wohlfühlen. Und ja, das miteinander letztendlich in Verbindung zu bringen, das miteinander zu betrachten und da ein gutes Gemeinsames zu finden, das ist sicherlich etwas, was ich sehr anstrebe, aber wo ich auch weiß, zwischen den Generationen gibt es da manchmal auch sehr unterschiedliche Ansichten.
Mhm. Spannend wäre, ist gleichzeitig vielleicht auch ein ganz guter Abschlusssatz, wenn wir uns verabreden, in einem Jahr nochmal zu sprechen. Dann sind wir sicherlich schon ein Stück weiter und können darüber reden, retrospektiv. Was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert und wo haben sich doch Stolpersteine ergeben, die vielleicht nicht unbedingt voraussehbar waren. Und ja, wo haben wir schnell Ergebnisse produziert, wo wir eher Respekt vor hatten? Das ist ja immer das Phänomen, wenn man dann im Nachhinein nochmal drauf guckt auf das, was man so geschafft hat. Von daher würde ich mich freuen, wenn wir das vielleicht tatsächlich nochmal wiederholen können und in einem Jahr oder zwei oder anderthalb zu einem entsprechenden Zeitpunkt, wo wir nochmal ein bisschen was Konkretes vorweisen können, nochmal wieder das Gespräch finden. Von daher sage ich für den Moment auf jeden Fall ganz herzlichen Dank. Schön, dass das geklappt hat, dass wir hier sprechen durften. Und ja, ganz lieben Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch und freue mich auf den weiteren Prozess.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.